Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Episode 135. Ich bin gut drauf, meistens jedenfalls, so einigermaßen, und heiße Karin, wie ihr euch unschwer vorstellen könnt. Und am anderen Ende des Mikros höre ich jemanden rascheln und das könnte sein.
Rascheln und schnaufen tut Christian in Berlin. Der ist auch am Start, ja, und eigentlich auch ganz guter Dinge. Wochenende war erfolgreich, also was heißt erfolgreich? Ich habe das Wochenende erfolgreich über die Bühne gebracht. Es war ganz nett. Und ja, jetzt schauen wir mal, wir nehmen an einem Montag auf, wie die Woche sich noch so gestaltet.
Ja, ich hoffe einfach noch das Beste. Also ich hoffe, sagen wir mal so, dass die Woche sich noch eines Besseren besinnt. Weil, nein, also ja, aber da will ich jetzt nicht drüber reden. Also okay. Ich habe, also jetzt, wo diese Folge ausgestrahlt wird, gibt's ja so unfassbar viel zu feiern, würde ich mal sagen.
Allerdings, und ich habe natürlich dafür wieder nichts vorbereitet an Jingles oder so in der Richtung. Insofern müssen wir jetzt selber unser, weiß ich nicht, Feuerwerk abfahren oder so.
Ja, Trommelwirbel, tralala, yay. Aber ich wollte vielleicht erstmal noch irgendwie das total destruktive November-Motto meines Kalenders loslassen. Ja. Ich glaube, habe ich es im Oktober eigentlich erwähnt? Ich glaube nicht. Dann werde ich jetzt nochmal das Oktober-Motto.
Ich glaube, du hast es in der zweiten Folge erwähnt oder so. Aber
echt so dieses, sorge dich nicht um dein mittelmäßiges Aussehen?
Ich glaube,
dein Charakter
ja.
ist viel schlimmer?
Okay, ja, gut. Genau, richtig.
Dann,
das hatten wir.
Okay, und jetzt hier im November ist, also finde ich auch eigentlich finde ich das ein sehr entlastendes Motto. Mhm. Aus wenig Macht folgt wenig Verantwortung.
Sehr
so
schön.
Eigentlich schön, oder?
Ja, ja, sehr gut.
Also. Ja, weil morgen von Erstausstrahlungstag ausgesehen ist ja Stunde der Wahrheit in USA. Oh Gott, oh Gott. Oder vielmehr irgendwie wahrscheinlich Bürgerkrieg dann ab übermorgen.
Ja, ist ja nicht so, als hätte ich sowas nicht in einer gewissen Science-Fiction-Trilogie schon angedeutet oder vielmehr in den Rahmenhandlungen dazu. Allerdings habe ich damit gefühlt noch so 10 bis 20 Jahre gewartet.
Ja, also ich hoffe mal, dass es noch Fiktion bleibt, ehrlich gesagt. Aber also mir geht gerade so der Arsch bisschen auf Grundeis.
Ja, naja, richtig. Aber wie auch immer es kommt, wir werden einfach mal damit leben müssen.
Ja, wir werden damit leben müssen. Und ist es nicht witzig, dass wir dieses drohende Schicksal tatsächlich in unseren aktuellen Büchern beide unabhängig voneinander verarbeitet
irgendwie
haben?
Irgendwie schon, ja. Wobei es ja bei mir nur in diesen Nachrichten aus der Zukunft thematisiert wird, dass da ein gewisser Nachkomme eines gewissen Herren da plötzlich mehr oder weniger ein Bürgerkrieg vom Zaun bricht, ja. Naja, das Schlimme ist, es könnte tatsächlich so kommen.
Ja, wobei ich eigentlich nur nicht mal auf den Nachkommen hoffe oder warten
befürchte.
Muss, schätze ich mal, sondern befürchte, das war's, befürchte. Hoffen war das falsche Wort.
Hoffen war das falsche Wort.
Das war das falsche Wort. Nee, das wird, egal. Also ich hoffe mal, wir hoffen jetzt alle, dass das alles gut wird und falls ihr diesen Podcast erstmal so in 2 oder 3 Wochen hört und Kamala irgendwie ganz smooth in ihr Amt gegroovt ist und es keine Probleme gab, dann könnt ihr uns bitte jetzt gerne auslachen. Also das wäre der ideale, jo, das wäre wirklich
ich gerne
der
auslachen.
Da ich mich auch sowas von gerne. Also ja, also wir werden jetzt ein bisschen labern, aber bleibt bitte unbedingt dran. Aus 2 Gründen müsst ihr heute unbedingt dranbleiben. Erstens, wir haben ein unfassbar fantastisches Interview gleich für euch. Mhm. Und zwar mit Alexander Seifert, der eine mega coole Software entwickelt hat, die heißt TextShine und die ja, tut, was der Name andeutet, die lässt eure Texte schön glänzen, also wirklich wunderbar glänzen. Das erklären wir dann alles in dem Interview. Und dann ganz, 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 ganz am Schluss noch nach dem Interview haben wir was, was wirklich ein bisschen creepy ist. Ja? Also ich meine, wir sind ja grundsätzlich so schon KI aufgeschlossen, würde ich uns mal nennen. Und wir probieren gerne aus und testen die Programme und die Tools. Und ich habe, glaube ich, wirklich schon alles Mögliche mal mit rumgespielt. Und neulich bin ich auf ein ganz neues Ding gestoßen. Oder für mich war es jedenfalls ganz neu. Wahrscheinlich ist es gar nicht so ganz neu. Das heißt irgendwie Notebook LM. Und es ist von Google. Und da kann man alles Mögliche dem irgendwie prompten. Also kann man auch irgendwie seine ganze Bibliothek da, die man irgendwie digital hat, könnte man da reinstellen und könnte da irgendwie sagen, oh, mach mir mal eine Personenbibel aus Kirkby, könnte ich also eventuell mal machen. Habe ich aber meine Lektorin dafür, die das schon gemacht hat. Hey. Also, aber es gibt dann auch eine andere Funktion, wo man irgendwie nur auf ein Knöpfchen drückt und dann macht dieses Programm automatisch so eine Art
Dinge,
ja.
Das ist wirklich unglaublich.
Das macht so einen Podcast sozusagen über das, was man ihm gepromptet hat. Ich habe da in dieses Notebook LM, habe ich das Manuskript von unseren Apple Tree Murders, wo wir auch gleich Release nochmal feiern werden, reingeladen und habe auf diesen Knopf gedrückt und rauskam irgendwie 6 Minuten Dialog einer Amerikanerin und eines Amerikaners auf Englisch über unseren Roman. Hm. Also.
Als hätten sie ihn gelesen. Ich meine, haben sie ja auch in einer gewissen Art und Weise, aber ja, es ist als du mir geschrieben hast, hör dir das mal an, bin ich echt wirklich fast vom Stuhl gefallen.
Ja.
Aber das jetzt mal ganz am Rande. Du sagtest es schon, Apple Tree Murders is in the house sozusagen,
yes,
und es
gibt
noch ein paar andere Sachen, die voll am Start sind, oder, Karin?
Ja, absolut. Wir waren echt fleißig. Also wir haben wirklich alles gegeben, nur für euch, ne? Und für uns halt auch ein bisschen, aber
aber wenn ich mir mal überlege, wie mein schriftstellerisches Dasein so in den letzten Jahren verlaufen ist, da kulminiert sich gerade, also wirklich das für meine Begriffe so dermaßen, dass ich gefühlt eigentlich den ganzen Tag unter Strom stehe oder so.
Ja, so, da siehst du mal, wie sich das anfühlt, wenn man sowas ernsthaft betreibt.
Ach, danke. Das erzähl mal der Finanzverwaltung hier bei mir um die Ecke.
Nee. Also mir geht's aber auch so. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das jetzt wirklich so eine clevere Idee war, dass wir jetzt also 3 Bücher gemeinsam von uns beiden 3 Bücher innerhalb einer Woche rausgekegelt haben. Also ich meine, ist es Wahnsinn oder ist es clever?
Der Trend zum Zweitbuch geht doch weiterhin und deswegen, man kann sich doch gleichzeitig 3 Bücher kaufen, oder?
Ja, also unbedingt, also sollte man auch. Also gerade unsere Zuhörer sollten das alles dringend machen, weil ihr wart ja sozusagen auch live dabei. Also gerade bei Apple Tree Murders, Fudge, Vermächtnis und Verderben. Ich möchte mal den vollen Titel nennen, damit es da auch gar keine Verwechslungen gibt. Also da wart ihr ja jetzt über 2,5 Jahre live dabei, während wir uns dieses Ding da aus den Rippen geleiert haben. Und ehrlich,
ihr wisst aber nicht, wie es ausgeht, weil da haben wir euch ja im Regen stehen lassen.
Ja, also das müsst ihr auf jeden Fall lesen. Und das Schlimme ist oder das Erfreuliche, ich weiß es nicht, je nachdem, das liegt so ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich habe es ja doch ziemlich vielen Menschen zum Vorablesen gegeben. Mhm. Ja, so von meinen Newsletter-AbonnentInnen wurde das also schon zahlreich, dieses Angebot wurde davon Gebrauch gemacht. Und wir haben jetzt schon einige Rezensionen bekommen und gar nicht mal so wenige schreiben, sie wollen unbedingt mehr davon lesen.
Das ist Die Befürchtung hatte ich auch. Ja, dass wir damit irgendeine Form von, na, nennen wir es mal Trend für uns setzen und jetzt plötzlich aneinander gekettet bleiben. Ich meine, ist ja nicht so, als ob wir durch den Podcast nicht sowieso ständig miteinander zu tun hätten. Aber ich glaube nicht, dass wir hier weiter die Zeit auch nebenbei damit nutzen können, um jetzt hier die nächste Folge da irgendwie an den Start zu bringen. Zumal du ja auch noch so dreufzig andere Projekte da am Laufen hast.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also wir sollten mal da, wir sollten es jetzt mal sacken lassen und ja, wir sollten einfach mal Fall. Dann gucken, ob es dann, also ob das jetzt einfach nur heiße Luft war und ob die Leute, die hier gratis Exemplare abgegriffen haben, dann einfach jetzt nette Worte sagen oder ob sich das dann auch in Verkaufszahlen widerspiegelt. Mhm. Im zweiteren Fall, ja gut, da kann man mal drüber nachdenken. Ich meine, ich laufe ja gerne dem Geld hinterher. Also ich meine, von irgendwas, weißt du, im Gegensatz zu dir habe ich ja keinen Brotjob, also das ist mein Brotjob und das, was am meisten Brötchen abwirft, wird natürlich ansonsten weiterverfolgt. Jo. Aber jetzt schauen wir mal, wie sich so entwickelt. Ich fand es so ein bisschen verstörend, ich habe es auch einer Kollegin, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, also vielleicht, ich hab diesen Namen schon öfter mal genannt hier im Kontext, also könnt ihr vielleicht dann euch selbst einen Reim draus machen, aber ich habe es einer Kollegin auch zum Lesen gegeben, einer Kollegin, die selbst so im Paranormal-Bereich unterwegs ist und sehr aktiv und sehr erfolgreich ist, die hatte es gelesen und die hat mir dann letzte Woche, hat die mir eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, ich bin durch, sag mal, möchtest du nicht das Genre wechseln, Paranormal, Cozy Crime? Ich habe gesagt, ich bin ja wirklich cozy und Cozy Crime bin ich auch. Aber das Paranormale stammt zu eigentlich, würde ich mal sagen, 98% von Christian.
Ja, also ich meine, das ist ja immer so die Grundideen, die habe ich ja nun geliefert. Also dieses Rahmenkonzept mit den Geisterkonventionen und so in der Richtung. Da könnte man sich im Zweifelsfall ja auch mal in einen Alleinflug begeben. Aber ich habe schon festgestellt, dass ja die beiden Erzählpersonen durchaus ihre eigenen Stimmen eben haben. Also es fällt mir nicht so richtig leicht, die Jonah-Stimme irgendwie so richtig glaubhaft nachzuahmen in dem Fall. Andersrum ist es sicherlich auch nicht ganz einfach. Nee. Im Zweifelsfall müssen wir uns immer wieder mal so ein kleines bisschen in die Bütt bewegen und miteinander dann wieder, zwar nicht öffentlich, aber dann doch mal wieder irgendwie was zu Papier bringen. Aber wie du schon sagtest.
Wir können es doch auch öffentlich machen. Also ich meine, ganz ehrlich, also ist ja schließlich unser Podcast, können wir ja machen, was wir wollen.
Stimmt, richtig. Das wäre natürlich eine Variante. Also es gibt diverse Podcasts, die dann plötzlich irgendwelche Spin-offs von sich selber irgendwie machen und dann da noch irgendwie andere Dinge irgendwie machen. Aber ich glaube, das werden wir nicht machen, weil irgendwann wird es ja dann vielleicht auch ein bisschen viel. Insofern, vielleicht hin und wieder mal irgendwas in unseren normalen Aufnahmen durch das Bild laufen lassen. Also,
ja. Das Virtuelle. Also ich möchte mal sagen, wir werden jetzt nichts versprechen, aber wir werden auch nichts ausschließen. Also so, das würde ich jetzt von mir sagen. Jetzt ist mir übrigens auch aufgefallen, ich habe gerade das Buch aufgeklappt und jetzt ist mir, da ist mir jetzt tatsächlich ein Fehler aufgefallen und zwar, und das ist peinlich, aber vielleicht ist es auch nicht peinlich, weil womöglich ist da nämlich Textschein dran schuld. Das müsste ich jetzt mal überprüfen, ob ich's verkackt habe oder ob das Textschein war, weil ich habe jetzt gerade, ich wollte nämlich eigentlich den Klappentext vorlesen und dann habe ich es aufgeklappt und dann steht dann, es sind nämlich auch Leseproben aus unseren jeweils aktuellen Büchern drin. Okay. Und da steht dann bei Leseprobe aus Connect, steht Connect zwar sehr korrekt da, also im Englisch korrekt, aber es ist halt nicht buchkorrekt. Also da fehlt halt ein N.
Ja, das ist Connect. Der Klassiker, richtig, weil eben theoretisch eigentlich vorhandene Worte, die dann aber richtigerweise falsch geschrieben werden.
Aber
wie
Text,
soll so ein Programm das denn kennen?
Ja, aber im Text ist es, hat es akzeptiert. Da steht dann, und darum geht es in Connect, und da steht es mit 3N. Deswegen muss ich jetzt dann nochmal nachgucken,
dann ob hast es du das eben verkackt, jetzt, eindeutig.
Wahrscheinlich habe ich es verkackt. Also es ist wie auch auf dem Cover. Wie auch auf dem Cover. Ist also, das ist überhaupt das Allerbeste. Ich meine, diese, es gibt so ein paar wenige Exemplare. Ich habe 100 Stück drucken lassen davon, ja, so als Vorab-Exemplare. So 50 für den Christian, 50 für mich, ja, die wir dann halt jetzt Dank so und das geneigte. Ja, gerne. Und das geneigte Volk rausblasen. Und ich packe, also wirklich, ich war so glücklich, es kam dann Post von der Druckerei und ich packe es aus und ich nehme das Buch raus und ganz selig, und die Seligkeit, die endete ungefähr 3 Sekunden später, weil dann fiel mir zum ersten Mal auf, nachdem wir dieses Cover 1000 Mal angeguckt haben, in allen Varianten, habe ich meinen Namen falsch geschrieben. Und erwiesenermaßen war es wirklich mein Fehler. Ich hätte ja gern der Grafikerin in die Schuhe geschoben. War, also gut, sie ist auch ein bisschen schuld. Sie hätte da ja schon auch mitlesen können.
Ja, aber sowas
können,
aber von, natürlich.
Richtig. Also es steht wirklich, Mann. Es steht ernsthaft Charlotte McGregor drauf. Naja. Egal. Wahrscheinlich werden diese 100 Exemplare, die werden mal so wertvoll sein wie die blaue Mauritius.
Das würde ich nämlich jetzt auch mal sagen, ja?
Ja.
Man muss das Ganze nur von der richtigen Seite aufziehen. Also, liebe Leute, limitierte Sonderexemplare mit Druckbesonderheiten. Oder wie es in, warte mal, das ist ja, das liebe ich ja am österreichischen Deutsch, dass da oft so interessante Wortschöpfungen dabei rauskommen. Man ist nicht verrückt, man ist verhaltensoriginell. Und naja, das wäre typografisch originell oder so, anstatt
fehlbar. Das ist halt einfach doof von mir gewesen, muss man jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Aber ich meine, das könnt ihr eigentlich nicht kaufen, weil die Bücher, die ihr kaufen könnt, ihr ja so im Buchhandel eures Vertrauens erwerben werdet, da sollte es alles korrekt sein. Wenn ich nicht wieder falsche Dateien hochgeladen habe. Auch das ist möglich. Aber unwahrscheinlich. Ich habe es also wirklich sehr gut überprüft.
Ja.
Soll ich nochmal den Klappentext vorlesen?
Ach, mach das doch mal. Genau.
Weil der ist so, ich finde ihn so hübsch. Also nochmal hier, Trommelwirbel für Apple Tree Murders, Fatsch, Vermächtnis und Verderben. Stell dir vor, du bist tot und dann, oh. In der beschaulichen Küstenstadt Foy wird die beliebte Fatschkönigin Granny Smith ermordet. Die ambitionierte Lokalreporterin Jonah Gold wittert die Story ihres Lebens und stürzt sich in die Ermittlungen. Doch was als einfacher Einbruch erscheint, entpuppt sich schnell als ein Netz aus düsteren Familiengeheimnissen, uralten Flüchen und tödlicher Gier. Mhm. Unterstützt von Granny Skies, einem vorlauten Kater und ihrem treuen Airedale Terrier, taucht Jonah tiefer in die verborgene Welt der Magie ein. Sie muss nicht nur einen kaltblütigen Mörder überführen, sondern auch ein mysteriöses Manuskript finden, das den Schlüssel zu allem birgt. Während die Grenzen zwischen Realität und Übernatürlichem verschwimmen, wächst die Gefahr. Kann Jonah das Rätsel lösen, bevor der Mörder erneut zuschlägt? Und welche Rolle spielt ihr Chef in diesem mörderischen Spiel?
Du hast ja von Beginn an gesagt, dass dir der nicht so ganz koscher vorkommt.
So
und
ist es.
Wir wissen ja, warum das ja, nun
absolut.
Korrekterweise der Fall war.
Absolut.
Ja. Naja,
ja.
Ihr findet das natürlich raus, wenn ihr es lesen solltet. Oder ihr müsst irgendwie ungefähr 2,5 Jahre zurückspulen und euch jede Apple Tree-Folge anhören. Dürft ihr natürlich auch machen.
Das, ja, oder ihr könnt es lesen und parallel dann die Folgen hören und sowas. Und dann könnt ihr erkennen, wo wir sozusagen vom Pfad der Tugend abgekommen sind.
Ja, genau, wir plötzlich alles ganz anders gemacht haben.
Ja, weil wir wirklich einen solchen quadratischen Unsinn da zum Teil verzapft haben, dass es wirklich nicht mehr feierlich war. Leute, habt ihr übrigens, das hat ja Christian in der letzten Folge, glaube ich, auch schon erwähnt, als ich so einen kleinen Aussetzer hatte, aber ich wollte es jetzt hier nochmal erwähnt haben, ihr müsst unbedingt auch die Folge von die zwei von der Talkstelle anhören, ja. Weil, wo ich zu Gast war, weil da erzähle ich nämlich auch sehr, sehr ausführlich über dieses Buch. Das spare ich mir jetzt heute, also geht einfach in die andere Show, und da ich packe den Link in die Shownotes, dass ihr das dann auch schön findet und so. Und dann solltet ihr euch das anhören, weil das lohnt sich.
Aber das war ja nun noch nicht alles, oder?
Nein, eben genau. Also ich wollte jetzt noch unsere beiden anderen Bücher feiern.
In der Tat. Da feiern können wir auch so richtig feiern. Also ich habe es ja nun nicht nur geschafft, oh Gott, wie soll ich das jetzt richtig formulieren? Das ist jetzt selbst für mich zu schwierig. Also ich habe noch nie so viel Wörter an einem Buch geschrieben und außerdem ist mit dem dritten Teil ja tatsächlich mein bisher größtes Buchprojekt an und für sich seit 12 Jahren zu einem hoffentlich guten Ende gekommen. Ich habe gestern oder also die Tage jetzt auf jeden Fall tatsächlich es alles beendet und wenn ihr dieses hören könnt, dann ist es auch schon in den Shops erhältlich, zumindest in elektronischer Form. Und was soll ich dazu sagen? Ich befinde mich jetzt noch in einer Situation, die so ein bisschen blöd ist, weil damit ich mich jetzt nicht selber um Kopf und Kragen geredet habe, weil ihr es nämlich doch noch nicht kaufen könnt, weil ich es nämlich nicht geschafft habe, die allerletzten Korrekturen noch irgendwie rechtzeitig hochzuladen. Dafür ist es leider oder zum Glück notwendig, dass ich genau die Dienste in Anspruch nehme, über die wir uns nachher nochmal unterhalten werden. Denn eben dieses habe ich heute getan. Und damit ist also Connect mit 3N in der Mitte geschrieben, ebenfalls für euch erhältlich. Allerdings ist das natürlich kein Paranormal Cozy Crime, sondern Science Fiction. Ich hoffe, es ist, wie Klaus mal so schön sagte, ein schönes Buch geworden.
Ja, willst du ein bisschen mehr dazu erzählen? Vielleicht den Klappentext oder irgendwie? Oder willst du es verraten? Also ich meine, ich glaube, Leute, es tut mir echt leid, das sagen zu müssen, aber es wäre schon ziemlich clever, wenn ihr die ersten beiden Bücher der Reihe auch
Es wäre total clever, das gemacht zu haben, weil ich kann nicht ungefähr 200.000 Worte in zwei Buchseiten, was bisher geschah, unterbringen. Ich meine, ich habe es versucht, aber so ein paar Kleinigkeiten bleiben da bestimmt auch auf dem auf der Strecke. Ich lese euch natürlich gerne mal jetzt den Klappentext vor. And he's buying a stairway to heaven. Als endlich alles gut war, erschütterte die verheerende Explosion einer Sphäre nicht nur den Glauben an eine friedliche Koexistenz zwischen Digitalen und Analogen. Die Katastrophe kostete Hunderttausende das Leben und droht nun den mühsam errungenen Frieden zu zerstören. Inmitten von Chaos und gegenseitigen Anschuldigungen entdecken Mew und Arnaud die Wahrheit hinter der Tragödie. Die Spur führt zu Claude, der sie erst kürzlich in einen tödlichen Kampf gegeneinander gezwungen hatte. Sie sind sich sicher, dass er der Drahtzieher hinter der Explosion ist. Während die Angriffe auf die Sphären zunehmen, begeben sich die beiden auf eine gefährliche Reise zu einem unbekannten Kontinent, den noch nie ein Digitaler betreten hat. Doch sie stellen schockiert fest, dass die Bedrohung nicht von der Erde kommt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, um das Geheimnis zu lüften und den endgültigen Untergang zu verhindern. Im explosiven Finale der Spherope-Trilogie stellt C.A. Raven die Welt für seine LeserInnen ein weiteres Mal auf den Kopf und spinnt ein fesselndes Netz aus Intrigen, Überlebenskampf und der Suche nach einer harmonischen Existenz. Ein atemberaubendes Abenteuer, das die Vorstellung von Zukunft und Menschlichkeit herausfordert.
Ja, das hört sich doch vielversprechend an, würde ich sagen.
Ja, ich finde also auch.
Ja. Also ich habe ja die Rohversion gelesen und werde jetzt natürlich auch die fertige Version lesen, irgendwann mal, bald.
Und du wirst feststellen, die Hälfte des Buches ist auf links gedreht und hoffentlich alle deine zu Recht geäußerten Einwände sind hoffentlich auch ja in befriedigendem Maße umgesetzt, verbessert.
Ich bin mir ganz sicher. Außerdem, ich hatte ja selbst gar nicht so viele Einwände. Die meisten kamen ja wohl von deiner Lektorin, oder?
Tatsächlich, richtig. Also du hast ihr natürlich beigepflichtet, dass es am Anfang irgendwie ja nicht so richtig gefunkt hat oder so. Und naja, nachdem auch sie mir das voll um die Ohren gehauen hat, ist mir dann auch aufgefallen, warum. Und deswegen ist dieses Manuskript ja auch noch so um ungefähr 25.000 bis 30.000 Worte angewachsen. Sinnvollerweise, wenn da Kapitel fehlten eigentlich. Ja, aber das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt.
Ja, aber ich finde das wirklich, also ich meine, das ist ja Wahnsinn, das ist ja ein so umfangreiches Buch jetzt dann geworden, da ist ja, da bin ich ja regelrecht schmalbrüstig unterwegs, also das
und
ist
das,
also
obwohl ich normalerweise immer wirklich fast schon neidisch auf deine dicken Wälzer gucke, ja.
Ja, naja. Also mein anderer dicker Wälzer ist ja gar nicht so dick hier, der ist also auch gerade mal so zart 300 Seiten geworden hier. Mein anderer Cozy Crime, ja, also ohne Paranormal, der ist nämlich auch draußen und ja. Sorgt durchaus auch für, wie soll ich sagen, Kontroverse.
Ja, aber das kannst du aushalten.
Das kann ich aushalten und scheiße finden ihn eigentlich nur Donald Trump-Fans und mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Ja, also das Buch heißt Highland Crime, der tote Golfer, man möchte es nicht glauben. Und der Klappentext lautet, er will Kirkby ruinieren, dann ist er tot. Das kann passieren. Der amerikanische Großinvestor Ronald Trumpleton weiß, was er will. Aus dem beschaulichen Highland-Dörfchen Kirkby soll ein luxuriöses Golfresort für die Schönen und Reichen dieser Welt werden. Die Einheimischen stören dabei nur. Ganz Kirkby geht auf die Barrikaden und schmiedet Pläne, wie dieses Schicksal abzuwenden ist. Nicht alle davon sind friedlich. Dann finden Fanny König und ihr Dackel Rudi eines Morgens die Leiche des Investors im Wald. Ein Alibi für den Tatzeitraum hat Fanny nicht, genauso wenig wie die meisten anderen Dorfbewohner. Wer hat den Eindringling auch für dem Gewissen? Fanny, Rudi und ihr Nachbar George King entwickeln ganz eigene Theorien.
Oha, oha, oha. Jo, da freue ich mich auch schon. Jetzt bin ich ja langsam auch wieder in der Lage, andere Dinge zu lesen als mein zu überarbeitendes Manuskript. Obwohl, nebenbei gehört habe ich auch schon wieder was. Aber ich glaube, das steht auf einem anderen Blatt oder vielmehr wird in einer anderen Folge unseres Saloons thematisiert werden. Ja. Denn wir haben jetzt schon lange genug gelabert, oder?
Ja, wir haben schon lange
Alex,
genug gelabert.
Alex scharrt schon wahrscheinlich gefühlt mit den Hufen.
Ja.
Und deswegen sollten wir ihn jetzt langsam rauslassen. Vielleicht erzählst du aber vorher noch mal ein bisschen was über ihn, Karin.
Ja, also Alex Seifer hat ja, habe ich gerade schon vorhin erwähnt, diese wunderbare Software Textschein entwickelt, die ein automatisches Korrekturprogramm ist und zwar wirklich ein hochklassiges automatisches Korrekturprogramm. Man füttert damit, man füttert sein Manuskript da rein und bekommt ein Word-Dokument mit Änderungen, Verfolgenmodus und sowas, also mit wirklich fantastischen und sehr peinlichen, also für mich oft peinlichen Fehlern, die ich alle immer komplett übersehe, wieder zurückgeschickt. Also im Grunde, es ist wirklich, ich würde sagen, es ersetzt in 90% aller Fälle ein menschliches Korrektorat. Ja? Also menschliche KorrektorInnen finden wahrscheinlich noch ein paar anspruchsvollere Details, aber so diese rein sprachlichen, grammatikalischen und in unserem Fall vor allen Dingen die Zeichensetzung. Räusper.
In Interpunktion war ich immer nur Deko.
Ja, genau. Ich finde aber auch, Interpunktion ist halt auch sehr dekorativ. Also diese Zeichen, die kann man, also naja, egal. Also jedenfalls, dafür, dass Apple Tree Murders lesbar ist, dafür hat Textschein gesorgt. Und was genau Textschein ist, was es kann, was es nicht kann, aber es kann eigentlich wirklich sehr, sehr viel. Das hat uns im Interview Alex erklärt und deswegen würde ich sagen, Trommelwirbel, Bühne frei. Herzlich willkommen, lieber Alexander Seifert. Das war der Applaus für unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen, lieber Alexander Seifert aus Wien.
Herzlich willkommen, danke auch von mir. Danke für die Einladung. Hallo.
Sehr schön. Wir haben es in unserem Intro ja schon erwähnt. Ich bin total begeistert von dem Programm, das du entwickelt hast. Und darüber wollen wir jetzt mal ausführlich mit dir sprechen. Das Wundertool, mit dem wir gerade unseren aktuellen Roman, unseren gemeinsamen aktuellen Roman Apple Tree Murders hübsch und veröffentlichungsfit gemacht haben, heißt Textschein. Und jetzt wollen wir von dir wissen, was genau ist Textschein?
Ja, danke für diese lobenden Worte, freut mich sehr. Textschein ist eine vollautomatische Korrekturlösung, die ich entwickelt habe aus dem eigenen Bedarf heraus. Wir haben, oder meine Eltern haben vor 20 Jahren einen Buchverlag gegründet, in dem ich seither tätig bin, für ein kleines Familienunternehmen. Ich bin aber im Hauptberuf Entwickler und seit bald 10 Jahren KI-Entwickler. Und so habe ich diese Korrekturlösung entwickelt, um im Prinzip dieses unter Anführungszeichen einfache sprachliche Korrektorat, nämlich Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung. Also es ist ganz schön kompliziert, aber es ist nicht sozusagen zu vergleichen mit dem stilistischen, inhaltlichen Lektorat, aber diese einfachen Fehler, um die automatisch korrigieren lassen zu können. Und das macht Textschein.
Und mittlerweile ist das. Also, Entschuldigung.
Ja. Nein, mittlerweile ist das schon auf einem ganz, glaube ich, respektablen Niveau angelangt. Und genau, ich glaube, insbesondere auch für Self-Publisher sehr, sehr interessant, weil natürlich das Korrektorat ein sehr zeitintensiver, eine sehr zeitintensive Aufgabe ist und entsprechend natürlich auch nicht ganz billig sein kann, wenn das ein Mensch macht, der sich da oft Dutzende Stunden hinsetzt.
Genau. Absolut, eben. Und sind wir mal ehrlich, auch das Korrektorat ist ja letztendlich etwas, was jede lesende Person auch direkt wahrnimmt. Wenn das nicht vernünftig gemacht wurde, dann ärgert man sich manchmal über irgendwelche beständigen Rechtschreib- oder Grammatikfehler oder Wörter, die eigentlich richtig sind, aber an der falschen Stelle, manchmal noch mehr als über irgendwelche, ja weiß ich nicht, logischen Unschärfen oder so. Oder wie siehst du das, Karin?
Ja, sehe ich genauso. Das ist auch, also ich bin auch zum Beispiel persönlich wahnsinnig schlampig. Jetzt würde ich mal behaupten, dass ich eigentlich schon relativ sattelfest bin, was Rechtschreibung und Grammatik angeht. Aber ja, man vertippt sich dann eben auch schnell. Und dann wird aus einem Dem ein Den oder aus einem Mit ein Mir oder Sie oder Sei. Also so diese ganzen Sachen, die ja wirklich nichts mit einer persönlichen Inkompetenz zu tun haben, sondern einfach mit ein bisschen schludrig, Schlamperei und das fällt aber jetzt so einem normalen Programm wie Word oder auch Papyrus Autor natürlich überhaupt nicht auf. Und mir fällt es auch überhaupt nicht auf, wenn ich kann den Text 100 Mal lesen und mit den Fehlern drin und es fällt mir einfach nicht auf. Also deswegen, das finde ich total bemerkenswert und das wäre dann nämlich auch meine nächste Frage, lieber Alexander. Wie kann das Programm das? Also wie unterscheidet es sich jetzt eben von einem, also zum Beispiel Papyrus Autor, kennst du wahrscheinlich auch dieses Schreibprogramm, das ja auch durchaus hochentwickelt ist, das aber eben nicht in der Lage ist, solche Dinge zu finden?
Ja, darf ich ganz kurz noch anschließen an das, was du vorher gesagt hast. Auch wenn du den Text 100 Mal gelesen hast, man findet die Fehler nicht. Ich würde sogar sagen, gerade weil man den Text 100 Mal gelesen hat, findet man die Fehler nicht, weil man den irgendwann schon so weit auswendig kennt und die ganzen Dinge einfach schon so oft gelesen hat, dass man drüber liest. Das heißt, es muss eigentlich jemand anderer den Text lesen. Genau. Warum findet Textschein diese Fehler, die andere Programme nicht finden? Im Prinzip ist es eine Technologie, die einfach sehr jung ist. Das Ganze wäre vor 3-4 Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Mhm. Ich meine, also konkret seit 2019 arbeite ich an Textschein. Mhm. Da hat sich erstmals abgezeichnet eine Entwicklung, die mittlerweile in diesen Tools wie ChatGPT und so weiter gemündet ist, nämlich diese allerersten großen Sprachmodelle oder die zugrunde liegende Technologie. Und das ist jetzt einfach aus meiner Biografie heraus. Ich war einerseits durch die Arbeit im familiengeführten Verlag ganz nah am Korrektorat und an diesen Problemen dran. Andererseits war mein Hauptberuf einfach die Entwicklung von KI-Produkten. Und deswegen habe ich den Stand der Technik sehr, sehr nah verfolgt und habe einfach da etwas entwickelt, was es so noch nicht gibt in der Form. Andere Tools arbeiten jetzt ganz einfach ausgedrückt mit Wörterbüchern und mit einer Menge von Regeln. Und unsere Sprache ist einfach wahnsinnig komplex. Und mit Wörterbüchern und einem Regelset kommt man ein Stück weit. Aber es gibt einfach so eine große Vielfalt von Sätzen, die wir produzieren können, dass eigentlich die Menge der Sätze, die nicht abgebildet sind, meistens größer ist. Und deswegen machen viele Leute diese Erfahrung, dass die anderen Tools einfache Vertipper finden können, weil dann ein Wort entsteht, das zwar nicht im Wörterbuch vorhanden ist. Gleichzeitig aber auch merken, die ganzen Personen und Ortsnamen in ihren, Krimis, Fantasy-Geschichten etc. ja auch nicht in den Wörterbüchern vorkommen. Das heißt, auch ein Haufen Dinge unterwählt werden oder als falsch markiert werden, die ja eigentlich richtig sind. Und dann sprechen wir noch gar nicht von komplexeren Dingen wie grammatischen Fehlern etc., Kommasetzung. Da stoßen einfach die herkömmlichen Tools an ihre Grenzen. Und das geht wirklich erst seit es diese mächtigeren KI-Modelle gibt im Wesentlichen oder diese Technologien. Die erlauben uns jetzt sozusagen auf einem Niveau zu korrigieren, das eigentlich an das Niveau eines professionellen Korrektors schon herankommt.
Ja, also das heißt, Textschein basiert auf einem dieser großen Sprachmodelle, also ChatGPT oder irgendwie was anderem, oder du wirst ja wahrscheinlich nicht from scratch dein eigenes Modell programmiert haben, oder korrigier mich, wenn es anders ist.
Die Antwort wechselt, je nachdem, wann du mich fragst. Ich habe tatsächlich begonnen, ich habe tatsächlich 2019, da gab es ja diese ganzen großen Sprachmodelle noch nicht, in der Form, da habe ich mein eigenes Modell trainiert. Das war mir möglich, weil wir ja aus 20 Jahren Verlags bestehen, auch eigene Daten hatten, mit denen ich arbeiten konnte. Und da ist damals einfach mal diese Idee entstanden. Und das war noch nicht reif für den sozusagen Produktiveinsatz und noch weit entfernt vom heutigen Niveau. Aber ich habe tatsächlich begonnen mit einem eigen trainierten Modell. Es kam aber dann irgendwann der Punkt, wo sozusagen auch die frei verfügbaren Modelle so mächtig geworden sind, dass die zu einem Baustein in meinem System geworden sind. Das heißt, heute ist das ein relativ komplexes System, wo ein Baustein davon auch so ein LLM ist, dass man auch sozusagen als Normalsterblicher auch auf das zugreifen kann. Genau.
Also cool, dann ist es sozusagen eine Mischung aus unterschiedlichen Quellen, Programmquellen, genau. Also selbstgemachte und Open-Source-Modellen.
Ganz genau. Und man wird typischerweise dann feststellen, also einer der beliebten Use Cases auch von ChatGPT und so weiter ist ja auch tatsächlich Rechtschreibkorrektur. Aber man stellt dann relativ schnell fest, wo diese generalistischen Sprachmodelle halt an ihre Grenzen stoßen. Das beginnt einmal bei, damit, dass Formatierungen nicht richtig übernommen werden, dass natürlich keine Word-Dokumente korrigiert werden können, dass man dass die Modelle dazu neigen, Sätze auch umzuformulieren, was ja typischerweise in dem Feld, in dem wir uns bewegen, nämlich bei den Autorinnen und Autoren, die sich sehr gut überlegen, wie sie die Sätze formulieren wollen, dann oft auf, wie soll ich sagen, halt einfach die Akzeptanz dann sinken lässt.
Stimmt, ja.
Auch längere Texte, alle diese Dinge. Und man verliert auch schneller mal den Überblick, was wurde denn eigentlich verändert. Mhm. Und das sind so alles Dinge, wo wir uns mit Textscheinen einfach absetzen. Das heißt, für die 0815 Gebrauchstexte, wenn ich jetzt eine einfache E-Mail habe, dann reicht es wahrscheinlich, ChatGPT zu verwenden. Da reicht womöglich sogar eines der klassischen Tools, weil da ist auch die Korrekturqualität gar nicht so an oberster Stelle. Aber ich glaube, wie ihr eingangs schon erwähnt habt, bei einem Text, für den letztendlich Leute zahlen, erwarten sie einfach eine gewisse Qualität, auch was die sprachliche Korrektheit betrifft. Ja. Und es macht kein gutes Bild, wenn man einen Roman aufschlägt und auf den ersten 3 Seiten schon 5 Fehler findet, weil man sich dann denkt, naja, erstens einmal habe ich dafür Geld bezahlt, da erwarte ich mir auch was dafür. Und zweitens, was macht das für ein Bild auf die, wie soll ich sagen, Sorgfalt und die Ernsthaftigkeit des Autors oder der Autorin?
Ja, stimmt. Wie so nach dem Motto, wie schlimm kann das noch werden, wenn es schon auf den ersten 2 Seiten so viel ist, dann verbringe ich ja womöglich meine kostbare Lebenszeit damit, nicht nur die Geschichte zu versuchen zu verstehen, sondern mich auch noch permanent über solche Fehler zu ärgern. Und das will ja keiner.
Genau. Und es ist ganz interessant, man wird, glaube ich, auch als Autorin, als Autor, wie auch, also ich habe sehr viel auch mit Tageszeitungen zu tun, die zwar oft noch eigene Korrektorate haben, nicht mehr immer, aber auch dort, die erzählen mir eigentlich immer dasselbe. Das ist ganz witzig. Es ist weniger schlimm, wenn irgendwo ein inhaltlicher Fehler durchrutscht, weil das merkt keiner. Aber die Rechtschreibfehler, wenn Sie da einen Tippfehler in der Überschrift haben, dann kann man sich sicher sein, dass es zornige Anrufe und E-Mails gibt.
Ja.
Auch dort, also ist es dann so, dass einfach die Leserinnen und Leser, die vielleicht keine Fachexperten sind für das einzelne Ressort, die aber merken, okay, wenn da schlampig gearbeitet wurde in der, was die Rechtschreibung angeht, dann ist das oft ein Symbol oder ein Zeichen dafür, dass halt vielleicht auch sonst nicht so sauber gearbeitet wurde.
Ja, verständlich.
Also man überträgt das sozusagen auf andere Bereiche.
Ja, also vielleicht müssen wir das mal für unsere Zuhörerschaft mal erklären, wie das grundsätzlich funktioniert. Also man lädt bei Textscheinen ein ganz normales Word-Dokument hoch und man bekommt ein Word-Dokument wieder zurück. Und zwar genauso, sieht es genauso aus, wie man es von der eigenen Korrektorin oder dem eigenen Korrektor bekommt. Also mit allen Änderungen, die sind markiert, also in der Änderungsverfolgung. Man kann die annehmen, man muss sie nicht annehmen. Also ich habe kleiner Disclaimer, ich habe alle mal angenommen. aber es sieht wirklich genauso aus, wie man es gewohnt ist, wie man sein Dokument aus dem Korrektorat zurückkommt. Also das fand ich schon auch wirklich total beeindruckend, weil es eben nicht so ist wie die übliche Textwüste. Also wenn man jetzt mit irgendwie einem dieser großen Sprachmodelle arbeitet, was ich ja gerne mache, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber da bekommt man dann einfach Text zurück, meistens halt in dieser Dialogbox, und den kann man dann irgendwo reinkopieren. Aber dann, wenn man da anfangen müsste, jetzt zu gucken, sind da Änderungen, was hat sich geändert und so weiter, das ist ja praktisch unmöglich. Und eben, wie du auch sagtest, es sind keine Formatierungen drin. Gerne werden irgendwelche Dinge behauptet, die so nicht drin standen, weil ChatGPT und auch die anderen Modelle plötzlich irgendwie Kreativitätsschübe oder was auch immer kriegen. Wahnsinn oder man weiß es nicht.
Ja, was ich auch interessant fand, war, ich bin ja auch diese Datei noch einmal von oben bis unten durchgegangen, um erstmal zufrieden festzustellen, dass das Gros der bei uns zu korrigierenden Sachen eben halt tatsächlich Formatierungsart war. Also dass diese 3 gesetzten Punkte letztendlich in dieses eine Zeichen, was 3 Punkte beinhaltet,
ja.
um umgesetzt wurde. Und das finde ich wunderbar, weil das ist ja auch eine Sache, die einem gerne durchflutscht. Und auch wenn dann hinten dran noch ein Fragezeichen zum Beispiel ist, stoßen da andere Programme ja auch gerne mal an ihre Grenzen. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich sogar ein paar Punkte gesehen, wo ein als kursiv markierter Text aus Gründen tatsächlich entweder verlängert oder verkürzt wurde, weil also das Wort, was hinten dran war, letztendlich eigentlich gar nicht mehr kursiv gehört hätte, und das hat das Programm auch gemerkt. Das fand ich schon mal extrem interessant.
Ja, danke schön. Das sind dann so die Feinheiten, und das hat sicher auch damit zu tun, dass ich ja selber aus der Buchproduktion auch und aus dem Umfeld komme, und ich habe erzählt, dass ich im eigenen Verlag mitgearbeitet habe, und da habe ich in erster Linie habe ich den Buchsatz gemacht. Neben natürlich den IT-Dingen, das ist sowieso klar als Informatiker, habe ich aber immer den Buchsatz ganz früh in LaTeX, das ist so ein für Techniker Textsatzprogramm, und später dann in InDesign. Und ich glaube, ich habe über 200 Bücher gesetzt, und da lernt man natürlich diese mikrotypografischen Dinge auch, das Auslassungszeichen, das Ellipsis, das statt den drei Punkten zu setzen ist und so, der Bindestrich, der eigentlich ein Gedankenstrich ist in vielen Fällen, geschützte Leerzeichen und so, das sind dann so Dinge, die, ja, das vielleicht für manchen ist das egal, aber ich glaube, das macht dann den Unterschied auch aus, und auch die, wie soll ich sagen, die Liebe zum Handwerk auch. Mhm. Und das kennt man dann den Produkten am Ende an, wenn man sich, wie soll ich sagen, wenn man da auch so die letzten paar Prozent versucht herauszuholen.
Allerdings, ja.
Also ich finde, mich hat das ja wirklich, also als du uns vor ein paar Wochen angeschrieben hast, das hatte ich dir ja im Vorgespräch auch schon erzählt, da war ich schon drauf und dran, wieder die übliche Absage zu schreiben, weil wir eigentlich nie jetzt in dem Sinne Werbung machen oder sonst was, sondern weil das ist ja unser Podcast, und wir besprechen genau die Dinge, die wir besprechen wollen und so weiter. Wir wollen uns dann auch niemanden verpflichtet fühlen und sowas. Aber dann dachte ich mir, für unser Gemeinschaftsprojekt klingt das doch jetzt mal ganz interessant, und dann haben wir uns ja auch unterhalten, und ich muss jetzt wirklich sagen, ich bin total geflasht, wirklich. Es hat mich so umgehauen, was da rauskam. Ich habe es ja auch schon an ein paar Blogartikeln von mir ausprobiert, von denen ich, weil die sind ja nicht so umfangreich, und da habe ich mir gedacht, naja gut, so ein Blogartikel, da passieren mir ja auch immer so ein paar Ungenauigkeiten, aber meistens sind sie schon ziemlich auf einem ziemlich guten Niveau, aber selbst bei diesen Texten, das war dann echt total peinlich zu sehen, was da doch noch für kleine Fehlerchen immer drin sind, und die kann ich damit auch alle ausmerzen, und das ist wirklich, das ist ein ganz tolles Gefühl, aber richtig beeindruckend war das eben bei diesem Buchmanuskript. Irgendwie knapp 60.000 Wörter, also ein richtiger Roman, und innerhalb von, ja, lass mich nicht lügen, ich glaube, es hat 5 Minuten gedauert, war das komplette Korrektorat da. Also das ist, ich meine, das ist ja wirklich menschlich, also durch einen menschlichen Korrektor oder eine Korrektorin ja überhaupt nicht darstellbar, also nicht mal ansatzweise. Das fand ich ganz, ganz großartig, und habe jetzt auf der Frankfurter Buchmesse auch jedem, der es hören wollte und auch nicht hören wollte, erzählt, du hast mir ja auch erzählt, dass es schon viele Leute nutzen, aber eher so ein bisschen ein Sichtbarkeitsthema habt, beziehungsweise dass eben auch viele Lektorinnen und Lektoren, die eben auch Korrektorat anbieten, das Programm zwar nutzen, aber damit nicht unbedingt hausieren gehen möchten, weil sie halt Angst vor Repressionen oder sowas haben. Deswegen habe ich mich auch mit einigen dieser Leute unterhalten, unter anderem mit einer sehr netten Lektorin, die ich schon seit Jahren kenne, und habe ihr von dem Programm erzählt, und die hat es wiederum auch schon beim VLL, also die ist im Verband der freien Lektorinnen und Lektoren, auch engagiert. Da kursiert das ja auch schon, hast du mir auch schon erzählt, also die kennen das alle. Mhm. Aber und ich habe ihr dann davon erzählt, und wie toll es war und wie gut ich es fand, und dann war sie wirklich dann erst so ein bisschen, ja, aber meine Kunden erwarten ja, dass ich es mache, sage ich, ja, das können sie ja auch, aber es tut doch keinen denn ist doch kein Schmerz dabei, wenn du dir auch die Arbeit erleichterst und dir schon mal sozusagen erstmal ein sauberes Dokument besorgst, ja, dann geht's ja auch von deiner Seite her nochmal viel schneller. Und ja, das fand sie dann bemerkenswert und eindrucksvoll auch. Ich habe vor der Buchmesse mit einer anderen Korrektorin gesprochen, die erst total ablehnend war, weil sie sagt, ja, also mir macht ja Korrigieren Spaß, was ich persönlich überhaupt nicht verstehen kann. Also auch die
was läuft denn da falsch?
Also, das ist ja wirklich, also es gibt ja nichts, was mehr soul-crushing ist als Korrektorat. Also ich meine, da ist ja auch überhaupt keine Kreativität mehr dabei. Das ist ja wirklich nur stumpfes Regeln abarbeiten und dann scannen nach Fehlern. Aber gut, soll ja sein, dass es so Leute gibt, die da Freude dran haben. Und dann habe ich ihr erzählt, ja gut, aber weißt du, es gibt ja da wahrscheinlich Millionen Anwendungsbeispiele, wie das deine Arbeit ja auch erleichtern kann. Und dann kam sie witzigerweise selbst auf die Idee. Sie hat gesagt, sie hat einen Schweizer Kunden, der einfach, wenn er Texte schreibt, die inhaltlich sehr gut sind, die aber halt in einer sehr extravaganten, wie soll ich sagen, Sprache formuliert sind. Also einfach, wenn er so ein bisschen, weil er so ein bisschen Schweizerdeutsch auch schreibt. Und das ist natürlich jetzt kein Schriftdeutsch streng genommen. Und da hat sie gemeint, das wäre ja vielleicht dann doch mal auch ein guter Ansatzpunkt. Jetzt mal meine Frage, wäre Textschein in der Lage, da solche regionalen Dinge dann auch auszumerzen oder zu erkennen?
Ich habe tatsächlich jetzt bei einer Medienmesse in Augsburg und da habe ich die ersten Interessenten aus der Schweiz auch kennengelernt und da gerade heute habe ich telefoniert dazu und meine vorläufige Antwort ist, ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht fürs Schweizer Hochdeutsch, beziehungsweise für die Schweizer Dialekte. Ich habe sehr viele Kunden im Raum Österreich und Deutschland und funktioniert das alles wunderbar. Es werden auch, also man kann sich auch vorstellen, natürlich bei Krimis und so weiter wird ja auch viel Umgangssprache, wenn man dann den Bösewicht irgendwie in Umgangssprache sprechen lässt und so. Damit kommt Textschein gut zurecht. Das sind aber Erfahrungswerte. Ich kann nicht genau sagen, wie es mit dem Schweizer Hochdeutschen ist. Das weiß ich einfach nicht. Aber ich fand das wahnsinnig spannend, was du berichtet hast von den Korrektorinnen. Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Und auch, dass es auch bei den Leuten, die ja prinzipiell gern korrigieren, trotzdem viele Anwendungsfälle gibt. So neben dem genannten Beispiel mit dem Schweizer Autoren. Ganz viele machen ja studentische Arbeiten, die in höchst unterschiedlicher sprachlicher Qualität daherkommen, also ja. Bachelor-, Masterarbeiten bis hin zu Dissertationen, wo halt oft auch Leute sind, die Deutsch nicht als Muttersprache haben und wo der sozusagen die eine Abschlussarbeit zum Korrektorat, manchmal sogar zum Lektorat, aber meistens zum Korrektorat bekommen und in Wahrheit das fast ablehnen müssen, manche Arbeiten, weil der Aufwand so viel höher ist als bei einer Arbeit, die mehr oder weniger sauber ist, dass die Kunden das dann oft gar nicht bezahlen können. Und wenn da Textschein einfach einmal drüber arbeitet, in einem ersten Aufwaschen, wenn man so will, den allergrößten Teil der Fehler schon einmal bereinigt, dann bleibt sehr viel Raum meiner Meinung nach auch noch für das Korrektorat danach, das von den Korrektorinnen durchgeführt wird. Und ein guter Korrektor, eine gute Korrektorin, muss man auch sagen, ist natürlich noch einmal ein Stück besser, kann auch auf sozusagen individuelle Bedürfnisse des Kunden oder der Kundin eingehen, auf Hausregeln der Unternehmen etc. Also ich glaube, dass Textschein auch für hauptberufliche Korrektorinnen eine große, große Arbeitserleichterung sein kann, wenn man sich dem halt nicht verschließt. Und weil du den VFLL erwähnt hast, ich weiß, dass da Textschein kursiert, aber ich weiß auch, dass halt das Verhältnis dazu sehr zwiegespalten ist, dass es da auch Leute gibt, die das halt, oder so wie du vorhin erzählt hast, mit der zweiten Person, die halt das einfach einmal kategorisch ablehnen. Und das muss man auch verstehen und respektieren, dass es natürlich auch eine sehr menschliche Haltung ist, wenn sozusagen dein Brotberuf irgendwie oder wenn plötzlich da eine Software daherkommt, die das sehr weit zu einem sehr hohen Grad auch automatisieren kann, dann ist natürlich zunächst einmal auch eine gewisse Angst da. Das verstehe ich auch irgendwie. Und witzigerweise ist ja vielleicht der Ort, wo die KI wirklich am allerweitesten vorgedrungen ist in den Arbeitsalltag, ist wahrscheinlich die Softwareentwicklung. Ich weiß nicht, ob das Leuten bewusst ist, die nicht selber programmieren, aber ein typischer Programmierer arbeitet Tag ein, Tag aus mit so großen Sprachmodellen, die große Teile des Codes heute schon automatisiert produzieren. Also es ist auch etwas, was uns als Programmierer sehr stark auch begegnet im Alltag und unsere eigenen Jobs verändert. Ich möchte nicht sagen, obsolet macht, aber es wird sich natürlich verändern. Davon bin ich schon überzeugt.
Ja, ich denke mal, ihr habt dadurch dann mehr Chance, euch, den größeren programmiertechnischen Problemen zu widmen, indem ihr euch diesen Hassel nicht macht und kleine Mini-Schnipsel oder wie auch immer, wie groß die nun sind, irgendwie erstellen zu lassen, die nur eine bestimmte Funktion herstellen sollen, die du dann letztendlich ja benutzt. Also kann ich gut nachvollziehen, dass das, es ändert sich, aber ja, wir sind jetzt halt in dieser Umbruchphase, wo vermutlich auch der eine oder andere Schmerz damit verbunden ist.
Ja, kann ich nur zustimmen, ja. Es gibt einfach wahrscheinlich in jedem Job zu unterschiedlichem großen Anteil gewisse Teile, die sehr repetitiv und die wirklich, wie soll ich sagen, in Zukunft wahrscheinlich automatisch gehen werden, und andere Teile, wo es den Menschen braucht und wo man einen großen Hebel hat. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man erkennt, was ist, und dass man sich entsprechend mitverändert, weil dann sind diese Tools, glaube ich, eine riesengroße Hilfe.
Ja, das denke ich auch. Und ich denke, das betrifft wahrscheinlich die allermeisten Jobs in Zukunft, zumindest diejenigen, die im weitesten Sinne auch was mit technischer Unterstützung zu tun haben. Also ich meine, die allermeisten Bürojobs werden davon betroffen sein. Die kreative Jobs, so wie hier wir Autorinnen, sowieso ihr als Programmierer, diese ganzen Geschichten, das ist ja einer ständigen Evolution unterliegen. Also ich meine, vor 100 Jahren haben die Autoren vielleicht mit einer Schreibmaschine, mit einer mechanischen gearbeitet. Ja, die gab es, glaube ich, vor 100 Jahren schon. Aber ich kann mich noch erinnern, am Anfang meiner Berufstätigkeit, als ich mit Journalismus angefangen habe ich noch auf einer Schreibmaschine, auf einer elektrischen getippt. Immerhin. Und dann kam erstmal so langsam die Computer. Ich weiß noch, bei meinem allerersten Radiopraktikum, da gab es einen Computer, der stand dem aktuellen CVD immer zur Verfügung, und dann hat man gesagt, ja, weiß man noch nicht, ob sich das lohnt, dann für alle Arbeitsplätze Computer anzuschaffen, weil ob sich das durchsetzen wird. Ja, das ist wirklich. Und ich meine, das ist jetzt nicht 100 Jahre her, das war jetzt vor, weiß ich nicht, 30 Jahren oder sowas. Ja, das ist wirklich unfassbar. Und also selbst wir haben jetzt schon diese Evolution kennengelernt und dann das Internet und mit E-Mail und so weiter. Also das ist ja noch alles nicht so alt, insofern. Ich kann einerseits diese Ängste bis zum gewissen Punkt auch verstehen. Auf der anderen Seite denke ich mir, Leute, ihr seid doch jetzt auch schon alle ein paar Tage auf der Welt, und das ist der Lauf der Dinge. Ganz vieles ändert sich, und es ist nicht zwangsläufig immer zum Schlechteren. Und gerade jetzt auch die hauptberuflichen Korrektoren, die könnten es ja jetzt zum Beispiel auch mal positiv sehen. Die können ja nämlich viel mehr Aufträge damit annehmen, wenn sie zum Beispiel ein Tool wie Textschein nutzen, und können in der Zeit, die sie zur Verfügung haben, einfach einen viel größeren Durchlauf bearbeiten. Ja, und dann, naja, also die konkrete Anwendung muss ja wahrscheinlich dann auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich, und da kann ich jetzt natürlich nur für mich sprechen, mich hast du wirklich überzeugt. Ich fand es toll. Also in unserem Buch steht Textschein im Impressum drin, da steht Korrektorat mit Textschein.com. Weil ich habe mir auch gedacht, es ist einfach, ja, es ist, ja, aber es ist ja auch die Wahrheit. Ich hätte jetzt keinen echten, ich hätte ja jetzt niemanden reinschreiben können, weil faktisch, da hat kein Mensch hier ein Korrektorat gemacht in diesem Buch, sondern ausschließlich dieses Programm. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, auch in Zukunft für meine self-published Bücher, dass ich, bevor ich meinen Text an meine Lektorin, die, also im Grunde macht die ja so eine Mischung aus Lektorat, Korrektorat, und weil sie auch meine Schlampereien und sowas auch alles kennt, das korrigiert sie alles mit. Die wird dankbar sein, wenn die ein sauberes Manuskript kriegt, weil dann kann sie sich nämlich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren und muss sich nicht wirklich ständig auf jeder dritten Seite darüber aufregen, dass ich wieder mal ein Wort vergessen habe, weil sowas wie so ein Bindewort, so wie und oder er oder,
ja, ist ja oder völlig diese ganzen irrelevant. Regionalen Begriffe.
Naja, die man mir unterstellt. Ja, egal. Also jedenfalls, ich bin ein echter Fan, aber ich habe jetzt natürlich, weil ich ahne schon, dass gewisse Leute jetzt wieder schreien, die Frage, was passiert mit den Daten, die ich jetzt zum Beispiel bei dir bei Textschein hochlade? Nutzt ihr die zum Training? Was macht ihr damit? Was passiert damit?
Ja, danke für die Frage, weil das ist, glaube ich, brennt den Leuten sicher unter den Nägeln, das zu wissen. Natürlich trainieren wir nicht auf den Daten. Und es ist auch so, dass die Daten nach der Verarbeitung gelöscht werden. Das ist auch der Grund dafür, warum wir einen relativ, ich würde mal sagen, unkonventionellen Weg gewählt haben, wie das auch abläuft. Nämlich man lädt ein Dokument hoch, dann dauert es ein paar Sekunden, ein Word-Dokument, dann dauert es ein paar Minuten, bis es korrigiert wird und dann bekommt man das per E-Mail zurückgeschickt. Das heißt, anders als bei vielen anderen Diensten ist das da, bekommt man nicht einen Download-Link, sondern man bekommt es ins E-Mail-Postfach. Und der Grund dafür ist der, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo die E-Mail hinausgegangen ist, das Dokument nicht mehr aufbewahren muss. Und nur so kann ich sicherstellen, dass ich die Dokumente auch gleich wieder löschen kann, weil sonst könnte es ja auch eintreten, dass du eine Korrektur in Auftrag gibst und dann, ich weiß nicht, zwei Wochen nicht herunterlädst und ich müsste die Dokumente aufbewahren. Und damit ich eben gewährleisten kann, dass ich innerhalb von 24 Stunden alle Dokumente automatisch lösche, sende ich die sozusagen zurück an den Auftraggeber und man kann sich sicher sein, dass das Dokument dann nicht mehr aufbewahrt wird. Genau.
Ja. Sehr gut, das sollte ja, glaube ich, schon für viele eine enorme Beruhigung sein. Ich finde das auch toll. Jetzt noch die absolute Gretchenfrage, wie viel kostet denn der Spaß?
Die Abrechnung oder das Preismodell funktioniert so, es gibt einen Basispreis. Man hat entweder die Möglichkeit, zeichengenau abzurechnen. Das heißt, man zieht das Dokument auf textschein.com in so ein Feld hinein. Dann wird gezählt, wie viele Zeichen drin sind und man bekommt einen Preis pro 1000 Zeichen sozusagen, der dann zeichengenau an dem Dokument bestimmt ist. Das sind aktuell 50 Cent netto pro 1000 Zeichen. Wenn man weiß, man möchte ein ganzes Buch von, was weiß ich, 300.000-400.000 Zeichen hochladen, dann kann man auch Zeichenpakete kaufen und bekommt einen entsprechend günstigeren Preis. Manche Self-Publisher, habe ich gelernt, sind ja wirklich extrem fleißig und schreiben alle ein, zwei Monate einen neuen Titel. Also ich hab in 20 Jahren Verlagstätigkeit selten wen getroffen, der vom Schreiben lesen kann. Vom Schreiben leben kann, aber jetzt schon ein paar Self-Publisher getroffen, die einfach sehr viel schreiben. So. Und das heißt, wenn man Zeichen im Paket kauft, dann geht das runter bis auf 28 Cent pro 1000 Zeichen. Und das Wichtige ist, dieses Zeichenguthaben verfällt nicht. Das heißt, man hat dann nicht den Stress, dass man das innerhalb, ich weiß nicht, bis Monatsende irgendwie aufbrauchen muss oder so, sondern wenn man weiß, man schreibt übers Jahr immer wieder mal Texte oder man möchte nächstes Jahr gleich den Folgeroman veröffentlichen, dann kann man auch im Paket kaufen und das wird entsprechend günstiger.
Zählen denn ja, also Leerzeichen auch als Zeichen in dem Sinne?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Naja, klar.
Ist ja aber immer ja, so. Also nicht, ist ja auch bei,
ich wollte
bei deiner
bloß,
Korrektur
ich wollte
so.
Bloß die Frage nochmal gestellt haben, weil das garantiert eben auch eine Frage ist, die bei der einen oder anderen Person, die das jetzt hört oder bei dir liest, sich selber fragen könnte.
Ja, ich sage jetzt einfach auch nochmal, also wir haben jetzt für unseren Roman, der, ich glaube, als ich das hochgeladen habe, da waren jetzt eben nicht diese Leseproben, die wir noch reingetan haben dabei. Also ich glaube, das Manuskript hatte knapp 60.000 Wörter, als wir es hochgeladen haben. Das waren ungefähr dann umgerechnet 360 oder 370.000 Zeichen. Und dafür hast du uns, Alex, ja das Paket für 500.000 Zeichen zur Verfügung gestellt. Und das kostet, wenn man das regulär bei euch bestellt, kostet es 200 €. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wer hat jemals ein Korrektorat für einen, also einen richtigen Roman, 60.000 Wörter Roman für umgerechnet wahrscheinlich 160 € bekommen? Also es ist, glaube ich, ausgeschlossen, dass man das so kriegt. Und damit will ich jetzt auch nicht sagen, dass jetzt jeder nur noch auf Automatismen setzen muss, aber ich denke, es ist gerade für Self-Publisher auf jeden Fall eine gute Option, die sagen, ja, ich kann es mir einfach nicht leisten, Lektorat plus Cover plus auch noch ein Korrektorat zu finanzieren, bevor ich überhaupt einen Cent an dem Buch verdient habe, dann denke ich, ist das wirklich ein ganz, ganz toller Kompromiss.
So sieht's aus.
Genau, danke. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wenn man so viel Schweiß und Blut in ein Projekt investiert, das oft ja ein Jahr geht oder drüber hinaus, wo man an den Abenden nach einem anstrengenden Alltag noch schreibt, dass es dann eigentlich schade ist, wenn aus budgetären Gründen man dann auf ein Korrektorat verzichten muss. Und ein manuelles Korrektorat ist einfach wahnsinnig zeitintensiv. Deswegen glaube ich, dass das Textschein mit dem automatischen Korrektorat da wirklich eine schöne, wie soll ich sagen, eine Lücke füllen kann, wo man wirklich niederschwellig zu einem leistbaren Preis ein Korrektorat auf hohem Niveau sich besorgen kann, dass man halt in Kürze kriegt und das wirklich auch schon, also ja, also auf einem sehr, sehr guten Niveau einfach schon korrigiert. Und das muss jetzt nicht die Welt kosten. Aber ich glaube, ganz ohne Korrektorat sollte man, glaube ich, das ist meine Meinung, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, ein Buch nicht herausbringen. Es ist schade um die ganze Arbeit. Mhm.
Ja. Ja, absolut, 100%ig würde ich auch unterschreiben. Und liebe Leute, wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, ihr könnt das Programm auch kostenlos testen. Ich glaube, 10.000 Zeichen sind für jeden frei. Kann man einfach mal ausprobieren. Das reicht mal für, was weiß ich, ein Kapitel oder ein halbes Kapitel oder ein Blogartikel oder was auch immer. Da kann man es schon mal ausprobieren. Und das ist schon beeindruckend. Und ansonsten könnt ihr euch gerne mal unser Apple Tree Murders Fudge Vermächtnis und Verderben kaufen und schauen und mal. Könnt ihr mal eine kleine Challenge, wer jetzt noch Fehler findet, der möge sich bei uns melden. Also.
Kann auch gar nicht
das
angehen.
Ist jetzt, also, nein, aber das ist wirklich, also ich meine, wir haben es jetzt auch ganz, ganz transparent gemacht. Also wir haben das, es gab kein anderes Korrektorat als Textschein für dieses Buch und da kann sich jetzt jeder sein Bild machen und der kleine Lackmustest, wie man ja immer so schön sagt, dann kann jeder mal schauen, ob sich da doch noch irgendwelche fatalen Dinge drin verborgen haben. Also lieber Alex, ich bin begeistert von dem Programm. Und möchte es allen Zuhörenden, die ihr Autorinnen seid und Autoren, ans Herz legen, auch die Korrektoren und Korrektorinnen unter euch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in vielen Verlagen schon in den Lektoraten genutzt wird, weil die auch keinen Bock haben, irgendwelche schlampigen und solche Manuskripte immer durchzuarbeiten, sondern da erstmal irgendwie durch das Programm jagen und dann arbeiten sie mit einfach einem sauberen Manuskript, was ja das Leben viel angenehmer macht. Also ich glaube, Anwendungsmöglichkeiten gibt es für dieses Programm unendlich viele.
Jawohl.
Dann sage ich danke für die Einladung, danke für das nette Gespräch.
Ja, wir haben zu danken.
Es war uns ein Vergnügen. Ja, genau. Danke, dass wir es ausprobieren durften. Also es war wirklich ein ganz tolles Erlebnis und ich werde dich sicherlich jetzt ansprechen, welches Paket du mir jetzt dann für meine zukünftigen Projekte empfehlen wirst.
Ja, super.
Das machen wir
ich weiß ja auch, wo du wohnst.
Machen wir aber offline.
Das geht fast wie eine Drohung.
Alles klar.
Nein, natürlich.
Ja, cool.
Wir packen die Links zu deinem Programm natürlich in die Shownotes, dann können alle Leute mal draufklicken und es ausprobieren. Und ja, Alex, liegt dir noch was auf dem Herzen?
Cool.
Möchtest du noch was loswerden, was wir nicht gesagt haben, was wir nicht bearbeitet haben?
Nein, ich wollte nochmal echt Danke sagen, dass du da, also erstens für die Einladung, zweitens für den, dass ihr das getestet habt, dass ihr uns ins Impressum geschrieben habt und dass ihr auch von euren Erfahrungen so lobend berichtet habt, auch auf der Messe. Ich nehme an, in Frankfurt, oder?
Ja, genau, jetzt gerade auf der Frankfurter Buchmesse. Also wir nehmen jetzt für unsere Zuhörenden direkt am Tag nach der Buchmesse auf. Da sind die Eindrücke jetzt noch ganz frisch und da habe ich wirklich mit vielen Leuten drüber gesprochen. Und also mir liegt das Thema KI ja sowieso am Herzen und ich finde, es wird wirklich auf einem Niveau verteufelt, das untragbar ist, dass man viele Dinge kritisch sehen kann und muss, ist klar. Aber dieses Programm hat mich wirklich vollends überzeugt und da sehe ich nichts, was irgendwie fishy ist oder wo man drüber schimpfen müsste.
Okay.
Na prima, dann legen wir uns mal wieder hin, würde ich sagen. Was?
Genau. Einen schönen Abend, einen schönen Tag, ihr Lieben, wo auch immer und wann ihr immer uns zuhört. Wir reiten jetzt alle in den Sonnenuntergang und feilen an unseren Texten mit Textschein.
Moment, wir hatten euch ja noch was versprochen und aus diesem Grund blende ich unser eigentliches Outro jetzt mal aus. Liebe Karin, möchtest du uns nochmal sagen, was wir denn jetzt vergessen hatten?
Ja, also den großartigen Deep Talk über Apple Tree Murders, zumindest so, wie ihn Google Notebook LM empfindet. Und ich finde es, also ich meine, macht keinen Sinn, wenn ihr kein Englisch versteht, dann werdet ihr vielleicht nicht so viel Spaß dran haben. Solltet ihr dem Englischen einigermaßen mächtig sein, dann hört euch das mal an und bitte gebt uns ein Feedback. Ich find's unfassbar creepy und gruselig, einfach weil es
aber cool.
Irre, echt
aber cool
klingt.
Creepy,
ja, es ist sehr cool, aber es ist aber hört selbst. Also hört einfach
ich freue mich auch schon wieder drauf. Ich habe es mir bestimmt schon 5-mal angehört, aber ich könnte schon wieder. Ihr Lieben, also insofern, anstatt des Outros kommt heute eine Apple Tree Conversation und los geht das.
Okay, so get this. We are diving into Apple Tree Murders and...
Oh, this one is good.
Right, like you think, okay, fudge shop murder sounds kind of cozy.
Yeah.
But then it takes a hard left. Like, picture this. Granny Smith, the owner, found dead in her shop. Not pretty. But here's the kicker.
Okay.
It's not the fudge that did her in.
No, not at all.
And then there's Jonah. Our protagonist, local reporter, stumbles onto the scene... And suddenly she's playing detective.
That's the thing about this book. It really flips the script on those classic cozy tropes. Like you think you're getting a recipe for disaster, but...
Literally. With the fudge.
Ah, exactly. But it's so much more than that.
So much more. And the setting. Cornwall.
Ah, Cornwall. See, that's what drew me in right away. It's like this character in itself. You know, all that folklore, those ancient legends.
It's like the setting has secrets.
Oh, it definitely does. Gives me chills just thinking about it.
For real. Okay, so listeners, if you're new to this whole shebang, like, cozy usually means it's light, right? But Apple Tree Murders, it throws in a dash of the supernatural. It's like, what they even call it? Paranormal, but cozy, but also crime.
They call it paranormal cozy crime.
Right, which honestly, I'm here for it. And I think you will be too.
It's the perfect blend, you know? You get the charm, the humor, but with those shivers down your spine.
And the fudge. Don't forget the fudge. Okay, but can we talk about these characters? I mean, Granny Smith is great, don't get me wrong. But
oh, the others are something else.
Seriously, it's like a parade of quirky. We got this bumbling constable, Lucius Fumble, and he's all over the place, convinced Granny's dog, Freddy, is public enemy number one.
Honestly, Freddy could barely open a bag of kibble, let alone.
I know, right? But then there's Jonah's ex, Alfie. Well-meaning, sure, but about as helpful as...
Let's just say he's not winning any detective awards anytime soon.
And of course we have Alistair. I mean, the talking cat. Come on.
Alistair is the heart of this book, I swear.
Okay, so Alistair, he's not just some free alarm clock, right? This cat's got secrets, like... Oh. Big ones.
Oh, he's got his claws full of secrets, but that's just the tip of the iceberg. We find this handprint in Granny's house, and guess what? Missing a finger.
Okay, stop right there. A missing finger. I mean, talk about a clue that's just begging to be followed.
Yeah.
It's like the author saying, hey, I dare you to ignore this.
Right. And then there's the manuscript. This rare one, and it might be by Daphne du Maurier, you know, the mystery queen herself.
Wait, Daphne du Maurier, like the Rebecca du Maurier?
The one and only.
Okay, that is wild. See, that's what I love about this book. It's like, you're following the mystery, right? But then, boom, a literary Easter egg. And du Maurier, talk about atmosphere, gothic suspense, it's perfect.
It adds this whole other level, right? Like, suddenly we're talking about literary legacy, and it's all tangled up with this murder. And speaking of tangled, there's that whole family curse thing. I mean, talk about bad blood.
No kidding. It's like the past is reaching out, knocking on the door and saying, hey, remember me.
And it definitely sends chills down your spine.
So we got a murder, a talking cat, maybe a ghost. I'm not saying, but maybe. And then Granny's magical book services, a compendium.
Oh, yeah. That compendium. Now, that's what I call a game changer.
Right. Think about it. We have the manuscript whispering secrets, but this compendium is like a whole conversation with magic and maybe a little danger on the side.
It's like Granny left behind a roadmap. But the question is it a roadmap to the truth or to something more sinister?
Ooh, good question. But here's where things get really wild. Granny Smith. Yeah, she's not exactly gone.
Oh, you mean how she's basically Jonah's new tech support from beyond the grave.
You got it. It's like Boo meets Bluetooth. Granny's a ghost with a smartphone, and trust me, she knows how to use it.
Yeah.
Think cryptic texts, voice notes, maybe even the occasional pocket dial from the great beyond.
It's actually brilliant. Like, we're so used to ghosts rattling chains, right? But here's Granny, sending emojis and complaining about bad wifey.
Totally. It's modern ghosting at its finest. But okay, back to the mystery. Granny, she's dropping clues like they're hot, and Jonah, she's following them straight to the edge. Literally. We end up at a cliffside lighthouse, isolated, creepy. You can practically smell the fog rolling in.
Talk about atmospheric. You know something big is about to go down. The author, they nail that sense of suspense, that feeling of being trapped with nowhere to go.
For real. So listeners, what have we learned today? Apple Tree Murders is not your grandma's cozy mystery. Mm-hmm. Unless your grandma's got a smartphone and a direct line to the afterlife.
It's got it all, right? Intrigue, humor, a talking cat, what's not to love?
And it makes you think. Like, what would I do if a ghost started blowing up my phone? Would I answer? Would I help them solve their murder?
Right. And what about those family secrets, the things we inherit, the stories we never know? Are they curses? Or are they just, well, life, this book, it gets under your skin.
Totally agree. And that's what we love, right? A story that stays with you. So whether you're a seasoned mystery buff or just craving something different, give Apple Tree Murders a shot. Trust us, it's worth it. And hey, you might even learn a thing or two about Cornish pastries along the way.
Just watch out for any ghosts trying to FaceTime you.
Ain't that the truth? Thanks for joining us on this deep dive. Until next time, happy reading.
Ja, herrlich.
Das ist echt, das ist der Hammer, oder? Also ich find's so, so cool, aber es ist auch so gruselig. Ich meine, also.
Ja, aber weißt du, ich muss dabei dann immer so dran denken, so ungefähr stelle ich mir ja letztendlich auch Honey vor, die wirklich mit dem, was sie irgendwie kriegt, wie eine ganz normale Person einfach wirkt. Nur, dass man sie zumindest unter gewissen Umständen halt nicht mal berühren könnte. Wie auch.
Mhm. Ja.
Es sei denn, man ist in der digitalen Welt.
Oder im Smartphone.
Ja. Ja, ihr Lieben, die ihr bis hierhin ausgehalten habt, wie hat euch dieser Deep Dive gefallen? Schreibt's uns gerne. Und weiß ich nicht, vielleicht gibt's ja auch den einen oder anderen Text, den wir da auch einfach mal nochmal reinschmeißen und euch zugutekommen lassen oder so. Wenn ihr das mögt, dann hauen wir gerne noch was raus, oder?
Ja, und angeblich soll das Programm ja demnächst auch in anderen Sprachen verfügbar sein und in anderen Klangfarben der Erzählstimmen. Das heißt, kann gut sein, dass es demnächst auch eine deutsche Version gibt und wir werden das beobachten. Mhm. Ihr müsst das nicht tun, wir werden das für
ich
euch tun
einen
und wir werden euch
gesetzt.
Ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten und bestimmt dann noch ein paar Dinge mal ausprobieren. Aber ja, also ich würde sagen, das ist jetzt war jetzt wirklich ein ziemlich krasser Gegensatz. Also einmal die gute KI Textschein und einmal die creepy KI Notebook LM. Also ich meine, es ist ja schon geil, was rausgekommen ist, aber es ist echt puh.
Es ja, ist, ja, 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 ja.
Ja, also es hat wie alles im Leben immer zwei Seiten mindestens und es ist einfach immer gut, die Augen offen zu halten bei allem, was man tut und wie man das Leben so gestaltet und seine Arbeit und welche Tools man nutzt und
genau.
Also
und
seid
bevor
vorsichtig.
Wir uns jetzt noch weiter um Kopf und Kragen und alles mögliche andere reden, mache ich hier noch ein anderes Outro, weil dann haben wir wenigstens einen Grund, nichts mehr zu sagen. Und tschüss.
Sehr gut. Tschüss.